Guten Morgen von meiner Seite. Ihr habt dann am Tisch, wenn du eins nicht findest, ich habe noch mehrere hier, du hast ein kleines Kärtchen da am Tisch. Ja, sollte genug hier sein, glaube ich, für alle. Wenn wir noch mehr brauchen, dann habe ich ein paar noch hier. Ja, schmeckt und sieht, wie freundlich der Herr ist. Wohl dem, der auf ihm traut, fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen. Denn die ihn fürchten, haben keinen Mangel. Lassen wir uns kurz zusammen beten. Vater, wir danken dir für dein Wort. Dein Wort, der uns jeden Tag neu ansprechen kannst. Vater, wir danken dir für deine Liebe für uns. Und diese Liebe hat uns diese Zeit des Jahres geschenkt. Vater, wir bitten dich jetzt, dass du uns hilfst, unsere Herzen, unsere Augen, unsere Seelen auf dich zu richten und von dir zu hören. Wir bitten dich. Amen. So, wie wir schon gesagt haben, wie schmeckt es? Weihnachten. Vielleicht wir sollten mal kurz dann gucken, für wem ist dann Weihnachten sozusagen, es muss Süßes sein. Ja, so ein paar. Oder für wen, weil wir haben gerade gehört, in einem Haushalt mindestens, es gibt Fleischfresser. Ja, für wen muss es dann herzhaft sein? Oh, wir sind dann, ja. Oder wir können mal sagen, alles, was auf dem Tisch kommt, wird gegessen. Das ist dann einfach so. So ist das, ja? Alles, was auf dem Tisch kommt, soll gegessen werden. Weihnachten ist einerseits für mich so eine sehr besondere Zeit, weil es ist vor 23 Jahren her, ein 13-jähriges Junge aus Vietnam verbrachte sein erstes Weihnachten in Deutschland. Oder man könnte sagen, sein erstes Weihnachten überhaupt im Leben. Weil in seiner Heimat gab es kein Weihnachten. Er war ein Waisenkind, ohne alle Verwandtschaft. Und mit 7 Wochen Sprachkenntnisse verbrachte er seine erste Weihnachten bei mir in Köln. Zusammen mit mehreren Personen, insgesamt, wir waren 44 in unserer Wohnung an dem Tag. Wir hatten mindestens, glaube ich, 8 verschiedene Nationen oder vielleicht mehr. Und wir haben gesungen, gebetet und gegessen. Und diese Junge hatte ich dann kurz vorher so dann zuerst kennengelernt, hat mir direkt Papa genannt und in der Sprachforderungsklasse in der Schule, die haben dann Krippe-Szenen gebastelt aus Holz. Und er kam dann zu mir und hat gesagt, Papa, dieses Ding habe ich für dich in der Schule gebastelt. Ich habe aber keine Ahnung, was es ist. Weil das war alles für ihn einfach sehr fremd. Wir könnten mal sagen, an diesem Tag, do hat Tong Weihnachten, hat er zum Weihnachten über Jesus gehört und hatte auch Weihnachten sozusagen geschmeckt. Obwohl ich kann so dann sagen, bei mir mindestens, es gibt keine richtige traditionale Weihnachtsessen. Ich esse, was mir im Kopf kommt. Und letztes Jahr, wir hatten Recycle-Weihnachten, im Sinne von Tong hat alle abgeschriebene Essen, was eigentlich weggeschmissen wäre, hat er das zu uns gebracht und wir haben das gegessen. Aber ich möchte mal für heute dann 3 Bilder aus der Bibel betrachten, wie die Rettung, die Jesus uns bringt, mit dem Essen und mit dem Geschmack verbunden werden könnte. Und wir werden so ein paar verschiedene Bibelstellen aufschlagen. Also wenn du das auf Handy hast oder in einer Bibel hast, dann kannst du mal gerne dann dabei gucken. Unsere erste Stelle ist diese in 2. Mose 12. Das Passafest. Ja, weil wir könnten mal sehen, wenn wir da dann zurückblicken, diese erste Zeichen von Gottes Errettung für sein Volk ist dort passiert. Und wir haben dieses Bild vielleicht im Kopf, da in 2. Mose 12. Wir haben dann, wie Gott, Mose und Aaron gesagt hat, redet zu den ganzen Gemeinde Israel und sagt, am 10. Tag dieses Monats nimmt sich jeder ein Lamm für ein Vaterhaus, je ein Lamm für ein Haus. Wenn aber ein Haus zu klein für ein Lamm ist, dann geht man zu den Nachbarn, dass sie dann alle zusammen essen können. Und dann, er hat gesagt, okay, was für ein Lamm es sein soll. Es sollte ein perfektes Lamm sein, ohne Fehler. Und dann, als sie zusammenkommen, dieses Lamm sollte geschlachtet werden. Und sie sollen von seinem Blut nehmen und damit an den Häusern, in denen sie es essen, beide Pfosten der Tür und die obere Schwelle bestreichen. Und sie sollen das Fleisch im selben Nacht essen, am Feuer gebraten und ungesäuertes Brot dazu und sollen es mit bitteren Kräutern essen. Ihr sollt es nicht roh essen oder mit Wasser kochen, sondern am Feuer gebraten. Und ihr sollt nichts davon bis zum Morgen übrig lassen. Wenn aber etwas bis zum Morgen übrig bleibt, sollt ihr es mit Feuer verbrennen. Wir haben an diesem Bild, ne, hier diese noch schwer unterdrückten Sklaven in Ägypten. Gott rief sein Volk aus, jede Familie sollte ein Lamm schlachten und von dem Blut musste an den Türpfosten geschmiert werden. Und dann das Lamm gebraten und alles aufgegessen. So, wir können mal dann denken, wie viel von euch essen gerne Lamm? Ich glaube, Lamm ist nicht so eine besondere Sache in Deutschland. Ne? Also Lamm, ja, Lamm essen, ja. Aber denk mal bei diesem Lamm, ja. Wie hat dieses Essen hier dann geschmeckt? Ich würde mal so dann vorstellen, herzhaft. Interessanterweise aber mit den bitteren Noten, wie Rita schon gesagt hat, ja. Also man sollte irgendwie, ist das so okay zu sagen, dieses Essen sollte irgendwie abgerundet sein? Oder war das so ein Zeichen, diese bittere Kräuter, dann ein Zeichen von diesen Schwierigkeiten, dass sie dann schon erlebt haben? Was man definitiv sagen könnte, würde ich mal sagen, das war sättigend. Ja, ich weiß nicht, könnt ihr mal dann vorstellen, wie viel Fleisch würde ihr als Familie am Tisch so eine Hauptmahlzeit essen? Denke mal, kommt ein ganz Lamm auf dem Tisch und das sollte alles aufgegessen werden. Ich glaube, es gibt viele von uns, die würden mal sagen, ich gebe mich Mühe. Ja, also ich werde so viel, wie es so dann geht. Aber einerseits, es ist unglaublich viel Fleisch, ne, wenn man denkt. Und da dann zu denken, entweder du isst das auf jetzt bei dieser Mahlzeit oder es wird verbrannt. Also richtig sättigend war das dann schon. Aber einerseits, wenn man an diese Mahlzeit dann denkt, es gibt schon ein paar Punkte, die man erwähnen soll, ne? Oder? Erstmal dann zu sagen, diese Mahlzeit hat wirklich was gekostet. Wenn wir das dann im übertragenen Sinne im Neuen Testament bringen, die Rettung, die wir erleben, hat was gekostet. Ein Tier musste geopfert werden. Das Blut des Tiers war kostbar und hat einen besonderen Zweck in dieser Situation. und musste dann an den Tierpfosten dann geschmiert werden. Aber als ich so an diese Mahlzeit gedacht habe, ich habe gedacht, ja, wenn man so dann denkt, also erstmal, wir könnten mal sagen, dieses Essen war wirklich kein Häppchenbuffet, ne, mit kleinen Kleinigkeiten wie Fingerbuffet, war das nicht. So viel Fleisch könnte ich mich überhaupt nicht vorstellen. Ich bin kein großer Fleischfresser, aber sowieso so viel Fleisch könnte ich mich nicht vorstellen. Aber andererseits zu überlegen, das war die letzte Mahlzeit von diesem Volk vor dem Exodus aus Ägypten. Das Ersten zu merken. Und denk mal diese Aufgabe, über 500.000 Menschen in Bewegung zu bringen und aus dem Land zu bringen. Wie lang würde das dauern? Okay, viele könnten vielleicht laufen. Viele könnten vielleicht richtig rennen, aber viele auch nicht. Und weil es alles, was dazugehört hat, so eine Aufgabe hätte dann schon einige Zeit gebraucht. Und während diese ganze Zeit, du kannst keine große Mahlzeitpause nehmen. Das war so wirklich so eine Notsituation, wie Gott sein Volk so in Bewegung gebracht hat, sozusagen. So dann diese Mahlzeit, dass die dann bekommen haben, war so eine ganz wichtige Nahrungsquelle für die Reste der Reise. Gott hat sein Volk sehr gut versorgt. Wenn wir dann die Nahrung sozusagen ein bisschen analysieren könnten, wir können mal sagen, wow, so viel Proteine. Ja, so viel Muskelkraft dann zu gewinnen. Ja, vielleicht für manche dann zu denken, boah, gar nichts an Veganes zu denken. Ja, war nicht so viele Pflanzen vorrätig da. Aber da wirklich sein Volk gut zu versorgen für diese nächste Reise, dass die dann vor sich haben. So, das war dann das erste Bild, dann zu sagen, okay, wenn wir denken an Gottes Rettung und Jesus kam uns zu retten, wenn wir denken an diese Passafest, wir haben ein Essen, was herzhaft ist, was voll ist und was sättigend ist. Gehen wir dann ein Stück weiter, wenn man so in 2. Mose 16 dann kommt. Ja, die Volk sind jetzt ein bisschen weiter. Die sind jetzt auf dem Weg sozusagen. Und dann könnte man sagen, ja, und jetzt hat man noch eine logistische Schwierigkeiten. So viele Leute jetzt, mittel nirgendwo, alle irgendwie gesammelt. Und wir können uns nicht vorstellen, glaube ich, ja, wenn man dann 500.000 plus, wenn man denkt möglicherweise, okay, die 500.000 hat nur die Männer gezählt und nicht die Frauen und Kinder. Wie viel war das dann? 1 Million oder mehr? Denk mal, was für einen Platz du brauchst, so viele Leute unterzubringen. Eine Sache. Und dann zu denken, okay, und jetzt diese Leute weiter mit Essen zu versorgen. Und das scheint so irgendwie, das hat ein bisschen gedauert, ne? Weil dann die Leute haben dann richtig fantasiert sozusagen. Ist das auch ein Zeichen für uns? Was passiert in deinem Kopf, wenn du hungrig bist? Stellst du dann ganz große Tellern voll mit Hamburgern und Fritten? Denkst du dann an Kuchen oder Eis oder irgendwas Schönes zu essen? Das ist, was den Volk Israel gemacht haben. Aber nur auf eine ganz schräge, fantasievolle Geschichte, ja, weil die haben dann gesagt, boah, guck mal, wo wir hier dann sind und hier gibt's nichts.
In Ägypten gab es alles. Boah, wir haben so viel Essen gehabt. Das Ganze stimmte gar nicht. In Ägypten, die haben fast gehungert. Die haben fast gar nichts gegessen und nur den ganz Basis, das die gebraucht haben. Und Gott hat diese Meckerei von den Leuten dann gehört und Gott hat gesagt in 2. Mose 16, ich werde euch Brot vom Himmel regen lassen. Sollen wir uns hier sagen, dass Gott sich sehr deutsch verhält, dass er die mit Brot versorgt? Ja, was in Deutschland man hat, was? Ich habe das geguckt, 3200 verschiedene Brotsorten in Deutschland. Ja, ihr könnt mal später dann alles aufzählen. Ne? Guck mal, ob wir auf den 3000 kommen. Aber das ist schon viele. Ne? Aber interessant zu sehen, Gott hat so dann gedacht, okay, die Leute müssen mit Brot versorgt werden. Ein Grundnahrung muss kommen. Aber nicht nur Brot. Ja, er hat die dann auch mit Fleisch versorgt. Aber diese, was er dann vom Himmel dann Regen gelassen hat, könnte man so dann sagen, wie würde es schmecken? Und interessanterweise, wenn wir in der Bibel so dann da lesen, was steht dann da in 14 und 15 von 2 Mose 16? Es sah wie reif aus. Ja, woanders dann gehört, es schmeckte dann wie Honig. Wir haben das alle erlebt, oder? Wo wir dann fremdes Essen gegessen haben und wir können nur dieses fremdes Essen mit was, das wir wissen, vergleichen. Es schmeckte wie das oder das. Und so könnten die das nur so mit was anderes vergleichen. Könnten wir da mal einfach dann sagen, wie hat das Brot geschmeckt? Einfach himmlisch. Einfach himmlisch. Im Sinne von, du könntest das nicht mit was anderes genau vergleichen. Weil es kommt vom Himmel ab. Und was, das die nie vorher dann gesehen haben. Aber was auch bei diesen auch wichtig war, dieses Essen, was vom Himmel kam, war himmlisch, war lebenserhaltend. Und Gott hat direkt für jede einzelne Person versorgt. Wenn ich so an diese Worte denke, wie man dann hier liest, was denken wir über die Welt für heute? Ich denke doch an den Worten von jemand, der gesagt hat, die Ressourcen in der Welt fehlen nicht. Was fehlt, ist, wo die Ressourcen gelagert sind. Ich glaube ganz ehrlich nicht, dass Gott seine Welt verhungern lässt. Aber leider, wir sehen, wie der Mensch in sein Gier anderen verhungern lässt, weil er will unbedingt so viel für sich haben und will die anderen nicht versorgen. Wenn man so dann denkt, wie wir gesagt haben, was für eine logistische Herausforderung das so gewesen sein müsste, knapp 1 Million Leute dann zu versorgen und jeder hat genug zu essen bekommen. Jede, Gott hat so dafür gesorgt, dass jede sollte genug bekommen. So ist Gott, der sein Volk so gut versorgt. Und drittens, was ich dann so als das Essen der Trennung dann genannt habe. Rita hat Verse von Johannes 6 dann für uns gelesen. Ich glaube, vielleicht eine von den bekanntesten Wunder von Jesus, die wir so dann kennen. Hier war diese ganze große Menge von Leuten, die Jesus dann zugehört haben. Und dann kam die Situation dann zu sagen, boah, die sind hier dann etwas längere Zeit geblieben und die haben jetzt Hunger. Wie sollen wir dann diese Leute jetzt versorgen? Was hat Jesus gesagt? Was gibt's denn? Und jemand war bereit, sein kleine Brotzeit dann zu opfern. Ich habe so ein sehr schönes Theaterstück gesehen vor ein paar Jahren, wo dieser Junge dann seine Mutter anruft und sagt seiner Mutter, was mit seiner Brotzeit dann passiert war. Können wir dann vorstellen, wenn das so möglich gewesen wäre? Hi Mama, ja, du weißt, also du, ich weiß, jedes Mal, wenn ich rausgehe, du willst mich dann gut versorgen, wenn ich unterwegs bin. Ja, und ich bin sehr dankbar dafür. Aber Mama, du kannst das überhaupt nicht vorstellen, was heute passiert ist. Und so war das. Wie Jesus die Menschen so großzügig versorgt hat. Interessanterweise, genau wie die anderen Mahlzeiten, die wir im Alten Testament gesehen haben, mehr als genug für jeden Mensch zu essen. Was üblich blieb, wurde nicht einfach weggeschmissen, wurde gesammelt und irgendwie dann weiterverteilt. Und es hat die alle Leute super gut geschmeckt. Also frischer als vom Himmel zu kommen, gibt's nicht. Und alles war super frisch. Brot und Fleisch, gut ausgeglichen. Super, besser geht's nicht, oder? Aber interessanterweise, ja, was kommt aus diesen Situationen von so ein wunderbares Essen, was alle sehr gut geschmeckt hat? In Johannes 6, Vers 14 sagt, ja, als die Leute das Wunder sahen, das Jesus vollbracht hat, das ist wirklich der Prophet, der in der Welt kommen soll. Die haben gedacht, alles super, Jesus als Gottes Prophet in der Welt gekommen. Dann aber in Johannes 6, Vers 27 sagt Jesus, bemüht euch nicht um vergängliche Nahrung, sondern um wirkliche Nahrung, die für das ewige Leben vorhält. Diese Nahrung wird euch der Menschensohn geben. Können wir dann vorstellen, vielleicht, wenn Jesus sowas gesagt hat, dann im Kopf von den Leuten kamen große Fragezeichen. Was soll das bedeuten? Das verstehe ich nicht so ganz. Und dann in Johannes 6, Vers 48, ich bin das Brot, das Leben schenkt. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist. Wer von diesem Brot isst, wird ewig leben. Denn mein Fleisch ist die wahre Nahrung. Und mein Blut ist das wahre Trank. Und ich glaube, da könnten wir uns dann vorstellen, ne? Was soll das bedeuten? Sollten wir alle jetzt Kannibale wären? Was soll das für uns bedeuten? Man könnte so dann sagen, mit so einer Aussage, man musste sich wirklich auseinandersetzen, das zu verstehen. Wortwörtlich war das nicht gemeint, aber man musste sich wirklich auseinandersetzen, damit zu beschäftigen. Und was ist dann passiert in 66 von Kapitel 6? Als sie das hörten, wandten sich viele seine Anhänger von ihm ab und wollten nicht länger mit ihm gehen. Und einerseits, als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, ist das vielleicht manchmal für uns im Glauben, könnte das genauso dann sein? Im Sinne von, okay, wenn Gott uns mit begreifliche Sachen versorgt, Wenn wir eine Not haben und Gott versorgt uns in diesem Not, wir sagen, wow, danke Herr, wir sehen, was du gemacht hast. Aber wenn wir uns auseinandersetzen müssen und mit Gott auf eine andere Ebene dann beschäftigen müssen, dann schalten wir aus und sind nicht bereit, dann zu gucken, was es dann bedeuten soll. Interessanterweise für Jesus, was hat er dann seine eigene Junge dann gesagt? Er hat gesagt, ja, wollt ihr auch dann gehen? Und was hat Simon Petrus dann gesagt? Ich glaube, einerseits die wichtigsten Worte in der ganzen Bibel. Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Und einerseits hier einfach dann zu sagen, wie schmeckt es? Wie schmeckt Weihnachten? Wir müssen mal sagen, Jesus. Nicht, dass wir Jesus sozusagen körperlich dann essen, aber wenn Weihnachten nicht auf Jesus fokussiert ist, dann das ist, wie wir dann in England sehen, dann das ist nur Xmas und kein Christmas. Weil dann das ist nur ein großer Konsum, kann man sagen, Fest, nee, das ist nur dann Fresserei. Ist nur ein ganzen Konsumstress und keine Freude. Aber wenn wir so dann denken, deswegen feiern wir um diese Jahreszeit, wie soll es dann schmecken? Jesus muss unser Fokus sein. Und andererseits dann, wir sehen, wie dann Rita uns schon gesagt hast, ja, das Schmecken ist so, wie oft haben wir dann Essen gesehen und wir haben gesagt, boah, das sieht aber so lecker aus. Aber wenn es so weit, wenn es nur so bleibt, kannst du das nicht genießen. Okay, manchmal, wir haben andere Situationen gehabt, glaube ich, oder? Wo wir haben gesehen, boah, das sieht aber so lecker aus. Und dann hast du es geschmeckt und hast gedacht, naja, dann nicht so. Was wir aber so dann sehen, ja, wie wir gesagt haben, ist, wenn es um Schmecken geht, du musst es zu dich nehmen. Sonst geht das nicht. Du kannst alles schön gucken, aber du musst das zu sich nehmen. Ich kenne so eine Mahlzeit, ich schätze mal, bei vielen von euch ist das nicht so eine ganz geliebte Mahlzeit, Leber zu essen. Für viele von euch würde man sagen, Leber ganz lecker. Für anderen, wenn die Leber nur sehen oder riechen, die denken, nee, danke nicht. Und ich kann mich immer noch so daran erinnern, bei uns an unserer Bibelschule, wo wir dann waren, es gab einen jungen Mann und wir hatten dann Leber als Abendessen. Und einerseits manchmal, man musste dann sagen, Leber riecht auch nicht so schön, wenn es gekocht ist, ne? Und sieht nicht so ganz schön aus. Und der junge Mann hat diese Leber nicht wirklich gekannt, überhaupt. Hat gesagt, und was ist das da auf dem Teller? Das ist Leber. Nee. Hast du schon mal probiert? Nein, nein. Aber wenn er es probiert hat, hat es ihm geschmeckt. Könnten wir in der Situation sein, wo wir sagen, wow, Jesus als wunderbare Bild, Jesus als Wunderheiler, Jesus, der viele Wunder getan hat, aber das ist alles in der Ferne. Aber was erlebe ich selber, Jesus nahe zu kommen? Und ich glaube, das ist, wo wir dann hinwollen, zu sagen, Weihnachten ist dann für uns
die Jahreszeit, obwohl man könnte sagen für jeden Tag, aber Weihnachten ist eine besondere Möglichkeit für uns, Jesus nahe zu kommen und Jesus zu erleben und zu sehen, der ist der, der zu uns gut ist und will uns Gutes tun. Amen.